Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's.
Podcast, neue Folge. Heute haben Stefan und ich einen ganz besonderen Gast. Wir haben schon vorhin gefachsimpelt im Vorgespräch, wie lange wir uns wohl schon kennen und welche Haarfarbe wir dann so hatten. Aber wir sind alle so, wie wir sind. So kennen wir uns. Und ja, ich sag einfach mal Hallo Stefan und natürlich herzlich willkommen Petula.
Hallo.
Moin.
Moin.
Wir kennen uns also überwiegend über das Thema Human Design. Ne? Wir haben da schon einige Kurse miteinander verbracht.
Und ich über Hypnose.
Und du über Hypnose.
So ist das lustig. So.
Haben wir hier so eine Verbindung. Und das ist ja aber beides nicht das, womit du nach draußen gehst, was so dein großes Thema ist. Und doch fließt es ja, glaube ich, ganz, ganz stark in deine Arbeit mit ein. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch heute mal darüber sprechen, wie Human Design noch genutzt werden kann, nämlich gerade ganz konkret in Bezug auf deine Arbeit. Und vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du überhaupt, damit unsere Hörer auch verstehen, warum diese Folge echt richtig gut wird?
Ja, mein Name ist Petula Plohr. Ich komme aus Strausberg. Das ist eine Kleinstadt bei Berlin, also ist noch S-Bahn hier. Man kann sozusagen hier aus Berlin direkt halten vor der Haustür. Aber es ist Brandenburg. Und ich habe eine Praxis für Traumatherapie. Schwerpunkt Dissoziation. Und ja, da, ich weiß gar nicht, wann es war, vor 2 Jahren. Ne? Stefan, du hast mir da eine Einladung geschickt zum Kurs von Martje. Das ist dein Herzensprojekt, ob ich da dran teilnehmen möchte. Mit, glaube in Verbindung mit Familie und Kindern. Fand ich sehr spannend. Und genau, dann habe ich ja die große Ausbildung bei Martje und habe das immer direkt in die Arbeit einbezogen. Also von Anfang an. Ne? Immer das, was ich schon wusste. Es ist ja immer erstmal ein kleineres Paket, aber auch schon die wichtigen Dinge am Anfang, ne, die ja das Chart zum großen Teil ausmachen. Und habe halt immer wieder gleich geübt sozusagen. Ne? Immer sofort Klient, der hat immer gesagt, so und so können wir mit einbeziehen. Möchtest du das oder möchten sie das? Ja, und dann ging es immer los, dass ich das mit einbezogen habe. Und es ist natürlich sehr spannend zu sehen, wenn jemand zu mir kommt, der ist ja größtenteils traumatisiert, ja, entweder stark dissoziiert, also Dissoziation heißt ja abgespaltene Anteile, ne? Also können wir ja mal ganz kurz vom Anfang erklären, dass ein Hauptmerkmal von Trauma ist halt Dissoziation. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kind einen Autounfall hatte und das war so überwältigend für das Kind. Dem Kind wurde vielleicht nicht geholfen. Die Mutter war hilflos, der Vater war hilflos, die Tür ging nicht auf. Kann es sein, dass das Kind sich abspalten muss, dieses eine Erlebnis und keine Erinnerung mehr zum Beispiel daran hat. Ja? Es gibt aber auch komplexe Traumata, die gehen dann über die ganze Kindheit zum Beispiel. Ja? Also das Kind erlebt immer wieder vielleicht auch Gewalt durch die Eltern, Hilflosigkeit, kann auch nicht sagen, ich gehe jetzt zu einer neuen Familie, die sind ja hier ein bisschen gestört oder so, sondern dieses Kind ist immer wieder dieser Situation ausgeliefert, also wird wahrscheinlich nicht ein abgespaltener Anteil da sein, ja, sondern es entstehen ganz viele abgespaltene Anteile. Ja. Und das Kind kann sich vielleicht an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern. Das Kind, also als Erwachsener sagen dann die Leute meistens, ich kann mich gar nicht an meine Kindheit erinnern, null. An Kindergarten? Nee, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, wie der aussah, aber ich weiß nichts mehr. Ne? Also da kommt schon bei mir immer so, aha, es hat ja einen Grund. Ne? Natürlich wissen wir als Kleinkind wenig von unserer Kindheit und dann wird es immer mehr. Aber wenn man dann mit 10 Jahren oder 12 Jahren immer noch nicht weiß, was man da zu Hause gegessen hat und was man vielleicht für Rituale hatte oder so, dann ist es schon ein starker Hinweis auf Dissoziation. Aber Dissoziation ist eben nicht nur Erinnerung. Ja, also unser System ist ja sehr klug. Das Kind spaltet sich ja ab, um dort zu überleben. Ne? Also, weil die Eltern versorgen das Kind ja dennoch, wenn wir jetzt mal Trauma-Eltern nehmen. Ja, also die Eltern geben dem Kind Essen, kleinen das Kind, jeden Tag ist das Kind zusammen. Um das auszuhalten, wenn vielleicht trotzdem Gewalt im Spiel ist, muss das Kind den Anteil, der praktisch die Gewalt erlebt, abspalten und auch die Eltern idealisieren, damit da überlebt. Überlebensmechanismus, was eben auch wirklich sinnvoll ist in der Zeit. Aber es gibt nicht nur Dissoziation auf Erinnerung, sondern es können auch die Gefühle abgespalten lernen. Ne? Also das hat man auch früher bei KZ-Opfern oft gesehen, die dann vor der Kamera lachend erzählt haben, dass sie vielleicht die Beine aufgeschnitten bekommen haben und so, ne? Und dabei immer schön gelacht haben, wo jeder sagt, passt gerade nicht. Ja, passt nicht, weil wenn die fühlen würden, würden die gefühlt sterben. Ne? Also dann wäre das so überwältigend, also ist dieses Gefühl abgespalten. Abspaltung kann aber auch bedeuten, immer wenn ich auf die Arbeit gehe, bin ich blind. Ich mache einen Computer, ich kann null lesen. Ja, aber zu Hause kann ich auch einen Computer lesen. Ja, ist ein anderer Anteil, der getriggert wird auf der Arbeit. Also gibt es ganz berühmte Beispiele. Dissoziative Blindheit nennt man das auch. In der Fachsprache sozusagen. Genau, also immer grob zu sagen, meine Arbeit ist, dass diese Menschen mit abgespaltenen Anteilen, und ich sage mal so mutig, dass fast alle abgespaltene Anteile haben können. Ja, also es gibt in kleinerer Form, bis das ganze Subsysteme sind. Ja. Und meine Arbeit ist halt, dass wir gucken, was gibt's da für Anteile? Wer ist da überhaupt? Und was brauchen die, um mit dem System des Alltags wieder in Verbindung zu kommen und ganz wieder zu werden? Ne, dass die nicht überall ihr eigenes Ding machen und nach vorne kommen und da triggert werden vom Chef und da wieder von, was weiß ich, von meiner eigenen Mutter, wenn ich da mal sonntags hinfahre, oder da wieder von meinen eigenen Kindern. Kinder sind natürlich die besten Spiegel, die können mich am besten triggern, um Mechanismen zu starten, die ich eigentlich so gar nicht laufen lassen haben möchte, aber sie laufen dann, ja. Und um da wieder einzuwehren, sozusagen, die Anteile sind mit den Erwachsenenanteilen, die ja da sind bei den Menschen, die zu mir kommen, dass die wieder zusammenkommen und dass es ein rundes Leben wird, ja, dass ich vielleicht bemerke, ah, ich habe da einen Trigger und jetzt kommt da die Wut, aber ich weiß, ob das jetzt hier so mein Anteil und den werde ich mal auffangen, ja. Und ich werde es nicht laufen lassen und dann noch dem anderen die Schuld geben. Ja, weil mein Kind nicht aufgeräumt hat, ne? Nee, nicht weil mein Kind nicht aufgeräumt hat, sondern ich reagiere auf das Aufräumen meines Kindes. Und Kinder räumen nicht. Außer die Kinder sind vielleicht schon von den Eltern so konditioniert, dass sie immer schön aufräumen. Aber grundsätzlich räumen es bei Kindern nicht auf. Und wenn ich erwachsen und integriert bin, weiß ich das. Da bin ich jetzt nicht super überrascht oder wütend. Ja, also zum Beispiel, das ist so ein ganz lapidares Beispiel, was wahrscheinlich in jedem Haushalt Thema sein wird. Ja. Und um jetzt die Kurve zu Human Design zu bekommen, was ich also spannend fand, dass man ja halt sieht in so einem Chart, was ich ja vorher nicht sehen konnte, ja, da ist so die Landkarte von demjenigen, ja, und der ist vielleicht ein Gefühlsmensch, der ist sehr körperlich, ja, der weiß eigentlich, was für den Körper total super gut ist und der würde seine Beziehung durch Sex ausdrücken und was weiß ich nicht alles, ja. Und man sieht, okay, Trauma, Zwangsstörung mit Körper, also vielleicht vermehrte Zähneputzen, Duschen, Hände schrubben bis zum Get-No, ja, Sex ist nur eine Pflicht oder was weiß ich, ja, und ist genau das Gegenteil davon, was eigentlich das Schad, ja. Also da sieht man, ah, krass, nicht, dass derjenige dann vielleicht, keine Ahnung, irgendeine andere Störung hat. Nein, passend zu dem Gegenstück, was man im Human Design Schad, ne? Also wenn ich eine körperliche, ihr könnt ja auch eine Zwangsstörung haben mit Licht an und ausmachen oder immer im Regal die dritte Glas Marmelade kaufen, ne? Gibt's ja auch. Nein, derjenige hat wirklich diese, eigentlich zu wissen, was der Körper braucht und genau den Körper zu schädigen. Und das fand ich wiederum super spannend, zu sehen, was der Mensch eigentlich hätte. Weil das konnte ich vorher so genau ja nicht sehen. Und das fand ich jetzt so spannend. Und was ich auch sehr spannend finde, wie natürlich Human Design falsch verstanden wird. Na, wenn dann eben so die Kinder sich angeguckt werden, ach ja, mein Kind ist ja ein Manifestor-Kind, ist der Boss, ne, zum Beispiel, mein Kind braucht ja keine Grenze, das lasse ich mal lieber und so weiter, ne. Also, dass es oftmals auch als Entschuldigung genommen wird, ja. Das Kind triggert dann aber die Eltern und eigentlich ist das dann immer eher, wie soll ich sagen, die Konditionierung der Eltern, was das Kind eigentlich geradeaus agiert und gar nicht mehr im Gesunden macht. Aber Human Design kann natürlich auch als Ausrede benutzt werden. Ach, wir sind ja alle so. Und mein Auftrag, mein Kind zu führen, fällt hinten runter. Ja? Das ist auch sehr spannend, weil viele kennen ja nun doch schon Human Design und sagen schon, ah, und hier, ich bin Projektor, ich bin Manifestor. Und das auch nochmal in die Richtung zu bringen, nicht das so schwarz-weiß zu sehen, sondern ja, ich habe vielleicht ein Manifestor-Kind, also ich persönlich jetzt nicht, aber ich kenne ja Menschen mit Manifestoren-Kindern und ja, die sind nicht einfach zu führen, weil die ja der Boss sind. Aber die nicht zu führen und keine Regeln zu haben, keine Grenzen, das geht richtig schief. Ja? Und da den richtigen, gesunden Weg zu finden, dass das Kind gesund aufwächst und auch die Eltern gesund in ihre Dekonditionierung kommt, ne? Das ist da manchmal die Kunst, aber wieder spannend, weil Human Design da sehr hilfreich sein kann.
Total, total. Das finde ich einen richtig, richtig wichtigen Aspekt. Denn es ist ja auch, was auch so oft falsch verstanden wird, passt jetzt so gut dazu, ist, dass wenn da Aktivierungen sind, so bin ich. Aber es ist ja genau, wie du gerade sagtest, es kann sich ja in so vielen Facetten zeigen. Wenn ich Kontrolle aktiviert habe, ja, vielleicht habe ich nur meine Finanzen im Griff und das ist super, oder meinen Haushalt im Griff, habe den unter Kontrolle, lebt es sehr gesund aus. Vielleicht bin ich der Oberfreak, Kontrollfreak, ja, und spioniere bei euch noch heimlich die E-Mails aus, weil ich wissen muss, mit wem ihr schreibt. So, das ist denn ja nicht mehr. Und beides ist ja nur die Aktivierung Kontrolle. Und man kann ja erstmal gar nicht sehen, was es ausmacht. Und das ist ja dann so wichtig. Nicht in so, ja, ich bin ja so. Ich muss bei euch schnüffeln. Ich bin so. Ich meine, genau. Da kommt man ja nicht gesund durchs Leben und wird sich auch auf Dauer nicht so viele Freunde und gute Verbindungen schaffen. Ne?
Ja.
Wie ist das denn? Was ist denn, oder erzähl mal, was sind so die Hauptgründe, dass Menschen überhaupt bei dir ankommen? Du hast jetzt so schon so ein paar Einblicke gegeben, aber ist es dann, dass die Mutter feststellt, oh, jedes Mal, wenn mein Kind aufräumen soll und das nicht macht, und das sieht ja auch ganz schlimm aus, dass irgendwas muss da gewesen sein bei mir, ich muss jetzt mal zu dir gehen, ja, zu Petulia. Oder was sind so, also wie kommen Menschen auf die Idee, da könnte was sein, ich lass mir helfen?
Also, grundsätzlich kommen die Menschen zu mir wegen Panikattacken, Angstzustände, Ängste, S-Bahn zu fahren, Flugzeug zu fliegen, so, ja, oder in Beziehungen immer wieder zu scheitern, ja. Ja, oder sie kommen halt mit ihren Kindern nicht klar, so wie du gerade sagst, ne, Stefan. Also dieses, oft kommen die halt und wollen an den Kindern rumschrauben lassen, ne? Also
das heißt, die sagen dann nicht, mach mit mir, sondern hier ist mein Kind.
Genau, also mein Kind hat hier ein Problem und können wir dann mal mit dem Kind? Und da sage ich erstmal sowieso ganz alleine, ne? Also die Eltern, entweder beide oder einer, das macht immer mehr Sinn. Ja, um erstmal auch wirklich alles auf den Tisch zu bringen, was das Kind nicht immer wissen muss. Ne? Und da gucke ich mir dann schon, also wenn ich beide Eltern vor mir habe, da gucke ich schon immer, wer ist am meisten von dem Kind getriggert? Oder wenn das Kind jetzt, sage ich mal, selber gemobbt wird, wer hat damit das größte Problem? Ja, wer leidet am meisten mit dem Kind? Ja, und dann gehe ich schon meistens in die Spiegelarbeit, ja, weil die Kinder agieren ja die Themen der Eltern aus. Natürlich kommt auch mal ein Kind, neulich hatte ich mal ein Kind, da war hier ein Sturm bei uns in der Gegend und dann fiel auch ein Baum aufs Auto und das Kind saß halt mit drin und dann hat natürlich das Kind jetzt kein Spiegel der Eltern gehabt, sondern der Vater hat es auch super gehandelt und hat auch versucht, sie hat noch einen Armteil draus zu machen und so weiter. Das war natürlich das Trauma des Kindes, ja? Das meine ich nicht. Und da sage ich auch nicht, ah, jetzt muss ich jetzt mal mit den Eltern sprechen, da kam das Kind und dann haben wir sofort Hose gelegt, ne? Aber wenn es eben so eine Themen sind wie Mobbing, immer Wutausbrüche oder hört nie oder wie auch immer, ja, oder ist so ängstlich, ja, wenn wir in den Spiegel gehen, dann sehen wir einfach, das ist das Thema der Eltern. Und Aufgabe der Eltern ist, ihr Thema zu lösen und dann kann sich das Kind entspannen. Ja, und das ist so, so wichtig zu verstehen, wie diese Spiegel funktionieren und was unsere Kinder im Prinzip aufgebürdet bekommen an Themen der Ahnen. Ja, manchmal ist es ja auch die Oma oder der Opa oder die Tante. Ja, also es ist immer, macht schon Sinn, immer das ganze Familiensystem sich anzugucken. Deshalb ist es, sage ich mal, oftmals ein bisschen schwieriger, mit den Kindern zu arbeiten, weil es eigentlich über die Eltern geht und die Eltern nicht immer bereit sind dazu.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viele Eltern dann sagen, ja, gute Idee, ich setze mich erstmal hin.
Genau. Also gibt es, ja, aber es gibt es oftmals eben auch nicht, ne? Und dann kann man dem Kind dennoch helfen, aber eher bedient. Weil das Kind geht ja dann auch nicht von der Mutter weg, sag ich mal, und sagt, ach, meine Mama ist immer so ängstlich, ich kriege ja die ganzen Ängste von meiner Mutter, ich suche mir jetzt mal eine andere Familie, da wo keine Angst herrscht, ne? Sondern dieses Kind kommt ja immer wieder in die gleichen Mechanismen und naja, was soll das Kind machen? Das kann ja da nicht weg, das muss ja da spiegeln. Weil wir spiegeln uns immer, es geht gar nicht, dass wir uns nicht spiegeln. So was geht überhaupt gar nicht, ne?
Ein großes Thema so gefühlt für mich im Umkreis ist ja bei Kindern Wut. Vielleicht magst du mal da so aus deiner Erfahrung sagen, was so die Klassiker sind, was den Eltern gespiegelt wird. Also was sind so Sachen, wo du herausgefunden hast, aha, das sind die Themen der Eltern, die ein Kind zur Wut bringen oder es bei Wut ausdrücken lässt.
Das ist ein gutes Thema, genau, weil das sehr, sehr, sehr oft so ist. Ja, also die Spiegel gehen ja immer in zwei Richtungen. Ne? Also erstmal ist die Grundregel, was mich trifft, betrifft mich. Ne? Wenn ich jetzt mal, wenn mein Kind jetzt super wütend ist und ich bin total entspannt, das darf sein, dann ist es dann habe ich ja kein Problem damit. Ne? So, aber wenn ich merke, okay, mein Kind ist super wütend, hat super Wutanfälle in der Schule und immer wieder muss ich zur Schule, weil mein Kind ja so wütend da aufgetreten ist, ist mir peinlich oder was auch immer, dann merke ich schon, ich habe ein Thema. Mein Kind darf nicht wütend sein. Ist also nicht in Ordnung, wenn es da in der Schule gegen den Lehrer wettert oder irgendjemand gegen Schienbein tritt. So. Dann gucke ich, also es ist oftmals so, dass bei den Müttern das Thema ist, diese Richtung, ich erlaube mir nicht wütend zu sein. Ja, also wir gucken dann immer, wann was, also erstmal, was ist denn Wut an Wut? Das ist ja immer schon mal wichtig zu wissen. Ist ja nicht schlecht, es gibt ja keine schlechten Emotionen. Also was ist denn erstmal gut? Warum brauchen wir denn die Wut? Dann auch zu gucken, warum ist denn dieses Kind in der Situation wütend? Was ist denn da gerade der Mechanismus, was da gerade gebraucht wird? Ja. Und dann gucken wir, würde sich diese Mutter, ich bin jetzt mal mit Mutter, weil Mütter meistens genau diese Themen haben, würdest du so wütend sein? Wann warst du mal so wütend? Ja, entweder kommt man dahin, okay, ja, ich war mal so wütend, aber dann, oder meine Schwester war mal so wütend, aber dann wurde die gleich zu Hause rausgeschmissen. Ja, also Wut ist ganz gefährlich. Ich werde also von meinem Rudel ausgeschlossen und dann muss ich ja sterben. Also unterdrücke ich meine Wut. Ja, oder ich bin selber verprügelt worden, weil ich da so wütend war. Ja, oder ich bin nie wütend. Wut gab es bei uns zu Hause nicht. Wut darf nicht sein. Ich würde mir nie erlauben, wütend zu sein. Das ist oft bei den Müttern. Ja? Also ich erlaube mir nicht, wütend zu sein. Also meinen eigenen Wutanteil, der ja da ist, den gibt es ja, ja, der wird sozusagen ausgeschlossen aus meinem System. Der wird unterdrückt, der wird schlecht gemacht. Das ist dieser Spiegel, ne? Das, was ich bei mir ablehne. Aber wenn ich es bei mir ablehne, wird mein Kind wütend sein. Geht gar nicht anders. Und dann bin ich die Mutter von diesem schrecklich wütenden Kind und alle wissen das. Alle wissen bei der Elternversammlung, oh, jetzt kommt die Mutter mit dem wütenden Kind. Oh, Wut darf nicht sein. Ne? So, und dann ist genau die Geschichte da, dass eben der Spiegel ist, ich erlaube mir niemals wütend zu sein. Also man kommt immer dann auch dahin, wenn man in der Ursprungsfamilie guckt, wo kommt das überhaupt her? Das andere Extrem ist manchmal auch bei Müttern so, aber wiederum eher dann bei Vätern in meiner Praxis, muss nicht für die Welt bedeuten, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, dass eben die Väter früher selber wütend waren und vielleicht genauso waren, ja, also vielleicht so aufmüpfig und wütend in der Schule oder auch zum eigenen Vater oder wie auch immer und damit eben abgewertet worden sind, ne? Also schlechtes Kind, schlechte Noten dadurch oder der Vater konnte es überhaupt nicht aushalten, gab es Prügel. Ne? Also meistens ist dann auch wieder dieses Vaterthema. Ja? Also man kann sagen, dass das Innenkind in mir wieder dieser abgespaltene Anteil getriggert wird von meinem Kind. Und dies, ich fühle mich so, wie ich früher als Kind war. Und als Kind habe ich nur kindliche Mechanismen, zum Beispiel brüllen oder wegrennen. Ja, ich bin nicht mehr im Erwachsenen. Und dann brülle ich vielleicht mein Kind an oder gehe weg vor meinem Kind, was nicht erwachsen ist, sondern dann stehen sich zwei Kinder gegenüber. einmal das eigene Kind und einmal das Kind von damals. Das ist der Spiegel. Und dann, wenn es bei Kindern, naja, wissen wir ja, dass es dann nicht unbedingt sehr fruchtbar ist, sondern es wird ein Kampf, ja. Vater kämpft vielleicht gerade mit Sohn oder Tochter mit Mutter oder wie auch immer. Und dann kommt diese Hilflosigkeit, weil Kinder sind hilflos. Und da ist wieder meine Aufgabe, mit dem Klienten zusammen zu gucken, wie wir diese Anteile ins System integrieren, dass die Erwachsenenanteile übernehmen. Und natürlich, ist wieder Traumatherapie, ne, dieses Kind zu heilen. Ja, der Erwachsene muss mit dem Innenkind. Ja, also wenn ich in meinem System meinen Wutanteil so ablehne und vielleicht sogar hasse, naja, dann werde ich nicht gut auf mein Kind reagieren können. Ja, denn das, was ich an mir hasste, werde ich mein Kind hassen. Also man könnte wieder sagen, ganz, ganz großer Umweg zur Selbstliebe. Oder Abkürzung zur Selbstliebe, könnte man auch genauso sagen. Kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Ja.
Magst du mal so einen Einblick geben, jetzt die Arbeit, die du machst, welche Komponenten du da einbeziehst und auch, also weil wir haben uns ja zum Beispiel Hypnose kennengelernt und auch vielleicht für Menschen, die jetzt uns hier zusehen und zuhören, so eine Idee, wie lange dauert denn sowas, bis du da, also bis ihr ein Ergebnis erzielt, bis ihr da eine Lösung gefunden habt, dass da im Prinzip so ein bisschen Ruhe reinkommt ins System. Ist das irgendwie 5 Jahre einmal die Woche treffen oder ist das irgendwie einmal 2 Minuten oder ist man einfach so, meine Idee kriegt von deiner Arbeit, wie das so aussieht.
Ja, das ist eine gute Frage, die ich ja immer wieder gestellt bekomme von meinen Klienten.
Habe ich mir gedacht.
Ja, also Stefan und ich habe ich ja kennengelernt bei der Hypnoseausbildung und wir machen Regression und zack, dann ist alles wieder gut. Also bei, sage ich mal, isolierter Flugangst und es gab ein Erlebnis, kann das auch wunderbar funktionieren. Aber eben nicht, wenn man über die Kindheit viele abgespaltene Anteile hat. Ja, dann kann sein, dass man auch mit einer Regressionshypnose, du bist genau da am Punkt und kannst ein Thema auflösen, aber dann hast du einen Anteil nur, sag ich mal. Ja? Und dann hat auch nicht unbedingt diese, sagen wir mal, das Kind ist da 3 in der Hypnose und man löst dieses Thema auf, dann haben wir immer noch nicht den 14-Jährigen vielleicht oder den 4-Jährigen oder was auch immer. Also ich arbeite mich da Schritt für Schritt durch. Also ich habe da meine eigene Methode entwiegelt, um erstmal auch in die Spiegel zu gehen, wenn es jetzt um Spiegelarbeit geht. Ich komme jetzt mit meinem Kind oder Partner nicht klar oder mit meinem Chef. Ist ja auch der Klassiker, ne, oder Chefin. Es kommt immer darauf an. Es gibt Menschen, die sind schon ein bisschen vorgebildet. Die haben sich wirklich mit sich selber sehr gut beschäftigt und haben da schon ihre Ideen und sind da sofort drin und sagen, ja, das habe ich mir schon gedacht und habe da so eine Ahnung. Und manche Klienten, da warten die im Kinder praktisch schon diese Anteile, oh, hab mich lieb. Ja, und dann geht's auch recht schnell, dass der Erwachsene, wenn der bereit ist, diese Innenkinder zu lieben, so wie sie sind, obwohl sie ja früher die Abwertung erfahren haben, dass sie nicht gut sind, dann kann das wirklich innerhalb von weniger Wochen bis Monaten ein sehr rundes System werden. Beim Arbeiten, immer nur beim Arbeiten, nie im Vorgespräch, ja. Beim Arbeiten bekommt man aber erst Schritt für Schritt mit. Mögen denn die Anteile, die Kinderanteile, den Erwachsenen? Mag der Erwachsene das Innenkind? Oder sind die sich spinnefeind? Geht da überhaupt was? Oder muss man ganz kleinschrittig die überhaupt zusammenführen? Ja, also das kann man nie vorher sagen. Und es gibt Menschen, wie gesagt, die sind 3, 4, 5, 6 Monate bei mir. Es gibt welche, die brechen ab. Ja, denen dauert es dann zu lange. Es gibt ja auch sehr ungeduldige Menschen. Das muss jetzt auch sofort sein und so. Und manche, die brauchen eben auch 2, 3 Jahre. Die kommen jetzt aber auch nicht jede Woche, 2, 3 Jahre. Es kann sein, die kommen sehr regelmäßig erstmal, je nachdem, wie stark die Traumatisierung ist und die Stabilität desjenigen. Und dann kommen die manchmal in einen größeren Abständen, immer wieder, um zu gucken, um zu sehen, was funktioniert schon, was funktioniert nicht und so weiter. Ja. Und dann zur Traumaauflösung direkt, Hypnose auch oder sagen wir mal, bestimmte Hypnose-Techniken, die im Prinzip hier und da schon in Gesprächen auch mit einfließen. Also das ist so ein großes Potpourri, was ich da zur Verfügung habe. Ich würde ja nicht sagen, die nehmen immer nur das oder das oder das. Und was ich sehr gerne arbeite, ist Wingwave, EMDR halt, gekoppelt mit Hypnosetechniken, um dann direkt ein Trauma aufzulösen, ja. Dennoch passiert immer drumherum Teilearbeit. Also immer wieder mit den Anteilen aufzuarbeiten. Also würde jetzt zu weit führen, alle jetzt aufzuführen, was wir vielleicht 1-2 Jahre machen. Es wechselt sich, ist so ein bisschen so ein Tanz und mach nicht immer das Gleiche mit allen, sondern je nachdem, was da so gebraucht wird, dennoch sich anzugucken, welche Anteile sind da und was brauchen die von dem Erwachsenen, ist immer mit drin. Geht gar nicht ohne. Die Anteile müssen zusammenkommen, das Thema.
Ich kann mir auch vorstellen, du sagtest das ja am Anfang ein bisschen in so einem Nebensatz, dass fast jeder da so abgespaltene Anteile hat. Es ist ja auch so, dass uns immer Dinge passieren und auch schon in der Kindheit Dinge passiert sind. Und für den einen ist das schon ein Trauma und für den anderen nicht. Dass jemandem das Fahrrad geklaut wurde, kann ja wirklich was auslösen in einem Kind. Oder halt, ja gut, kriege ich ein neues oder habe ich halt keins oder wie auch immer. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben dass der gleiche Auslöser bei dem einen schon zu einer Abspaltung geführt hat. Bestimmt nicht so groß wie wenn es jetzt wirklich Gewalt in der Familie wäre und so weiter, aber dass da wirklich so viele kleine Traumata schon passiert sind, jedem, dass es sowieso, egal für wen, egal ob man jetzt heute Probleme hat oder nicht, dass es sich immer lohnt hinzugucken, was ist denn eigentlich in mir los? So, also diese Situation, dass man irgendwie reagiert und sich hinterher denkt, da war ich aber auch ein bisschen drüber oder warum bin ich denn da so explodiert oder warum habe ich denn da das gesagt und so. Das kennt ja schon eigentlich jeder von uns, ne, dass wir uns schon manchmal über uns selber wundern, was da aus uns rausgebrochen ist oder so.
Genau. Ja, also willst du erleuchtet sein, besuche deine, oder denkst du bist erleuchtet, besuche deine Familie, ne? Sagt man nicht umsonst. Ne? Und dann wirst du sehen, ob du da super entspannt durchkommst oder ob es da den einen oder anderen Trigger gibt. Mhm. Ja, und unser System ist halt, ob nun in Krankenhäusern Geburten stattfinden. Ja, also oftmals kommen halt auch traumatisierte Mütter durch Geburten halt zu mir. Ne? Und also da gibt's Hebammen, die schicken dann sozusagen Mütter zu mir, die dann bei der nächsten Geburt wieder Angst haben. Ne? Also vor, also sind dann schon schwanger und dann geht es schon los und Angst, ja. Und da ist eben oftmals in Krankenhäusern diese Selbstbestimmung weg. Ne? Also und immer diese Schuld geben der Mutter, ja. Also jetzt müssen sie hier schon mitmachen und jetzt müssen sie so. Und was? So haben sie atmen gelernt? Das geht ja gar nicht. Ne? Und oftmals haben die auch Gewalt erfahren unter der Geburt. Geburt und sich dann ausgeliefert fühlen und dann ist die Mutter traumatisiert und das Kind. Mhm. Ja, und so geht's schon los. Ja, und wenn wir alle schon so halbwegs so starten, ja,
ja, ja.
Dann haben wir schon mal, da kann schon halt eine Todesangst sein, die dann mein Leben lang irgendwie unterschwellig da ist. Mhm. Auch das ist möglich. Und wie du sagst, ja, in den ersten 6 Jahren werden wir alle Konfliktarten durchmachen, wie es gibt. Trennungskonflikte, Brockenkonflikte, alles, was es so gibt. Ne? Und ja, wie wir die durchmachen, ist entscheidend, ob daraus ein Trauma entsteht oder nicht. Ne? Oftmals ist es eben wichtig, was wir für Eltern haben. Sind die sicher? Sind die gute Führer? Sind die selber im Erwachsenen? Ja, wenn Mütter grundsätzlich überfordert sind mit ihren Kindern und mit Wein, ja, dann ist das Kind noch überforderter. Ja, und wenn Kinder überfordert sind mit ihren Eltern, dann werden die sich an Kindern wieder orientieren. Und wenn Kinder sich an Kinder orientieren, naja, dann ist es schwierig. Und die Generation der Eltern, die wir jetzt im Moment haben, die haben sich halt entschieden, nicht mehr autoritär zu sein, was sehr gut ist, finde ich sehr gut. Das Problem ist, sie haben kein Stattdessen. Es gibt kein Stattdessen. Da ist eben die Führungslosigkeit. Ich bin befreundet mit meinem Kind, ja. Oder ich interpretiere Human Design falsch. Mein Kind ist so, ich muss nichts machen, ne? Ich lasse das jetzt mal alles, ja. Und das Kind kann sich noch nicht regulieren. Es hat noch keine Stressregulation. Dafür bin ich zuständig. Entweder auch mal was zu unterbrechen oder das Kind auf den Arm zu nehmen, aber nicht immer dasselbe zu machen, weil das Kind braucht nicht jeden Tag dasselbe. Und wenn ich eine integrierte Erwachsene bin, dann weiß ich, was mein Kind jetzt in dem Moment braucht, weil ich eine gute Anbindung habe. Ja. Und da kann auch mal ein Brüller bei sein. Wenn ein Kind während der Fahrt die Tür aufreißt, dann muss ich auch mal mein Kind am Arm hart anfassen und Brüller loslassen, dass mein Kind unterscheiden kann, oh, das ist jetzt eine ganz große Grenzüberschreitung, da, ne? Oder ob das Kind mit Essen auf dem Tisch rummanscht und da fällt die Tasse runter. Ist für mich ein Riesenunterschied. Wenn ich da mein Kind grob anfasse und rumbrülle und ausraste, dann ist es nicht erwachsenrecht. Und da muss, da war kein Kind auch nichts mit anfangen. Mhm. Ja? Also auch da gibt es so viele Unterschiede und wieder so viele Nuancen, aber Trauma ist schwarz-weiß und traumatisierte Eltern werden im Schwarz-Weiß landen.
Gibt es denn bei dir in der Praxis viele, die als komplette Familie dann auch kommen? Hast du solche Fälle, wo du siehst, also keine Ahnung, vierköpfige Familie oder dreiköpfige und da kommen dann wirklich beide Elternteile und das Kind und du hast die Chance, mit der ganzen Familie zu arbeiten? Ist das ab und zu mal der Fall oder?
Ist ab und zu mal der Fall, aber die Bereitschaft ist meistens eher von einem Elternteil da.
Aber wenn, ist das doch wahrscheinlich fantastisch, oder? Wenn du wirklich die Möglichkeit hast, mit allen zu arbeiten.
Ja, dann ist es auch sehr viel fruchtbar, auf jeden Fall. Aber mein Schwerpunkt liegt jetzt nicht nur auf Kinder und Familien, ja, sondern meist kommen schon die Erwachsenen oder Jugendlichen mit ihren eigenen Themen.
Arbeitest du auch über die Ferne, also online?
Ich arbeite online, aber weniger. Okay. Ja, wenn jemand aus der anderen Stadt kommt, dann finde ich auch, dass es mal Sinn machen kann, bevor man gar nicht miteinander arbeitet. Aber hier in der Umgebung bevorzuge ich wirklich in der Praxis, weil es auch wiederum ein Schutzraum ist. Ne? Mhm. Ich bin mal im neutralen Schutzraum, nicht zu Hause, wo vielleicht im Nachbarzimmer mein Mann und Kind und so weiter. Ja. Und auch der Weg, ich finde manchmal dieser Weg, ne? Also man kommt, also ich gebe ja immer so Hausaufgaben auf und ich frage auch immer, was war gut, ne? Weil wir wollen ja ressourcenorientiert arbeiten und den Blick auch darauf haben, was gut läuft. Und spätestens auf dem Weg zu mir überlegen die immer schon so die Klienten, naja, ich weiß ja, die fragen mich dann immer und dann habe ich dann nochmal überlegt, ja. Und da arbeitet schon ziemlich viel. Und ich finde das eigentlich gut, dass man auch einen Weg hat und wieder einen Rückweg hat und so weiter. Also ja, aber es ist auch möglich, online zu arbeiten. Also beides.
Was würdest du den Menschen sagen? Wann macht es Sinn? Oder vielleicht so wie so ein kleines Rezept, wenn ich das jetzt hier gesehen und gehört habe? Oder meine ich nicht und? Wobei, kann auch uns sein. Wann oder was kann ich jetzt mal so, wenn ich meine Minute mich zurücknehme und mal überlege und das jetzt hier, was ich gehört habe und aufgenommen habe, reflektiere? Was würdest du sagen, wann macht es Sinn, sich an jemanden, der so arbeitet wie du oder überhaupt, mal auf den Weg zu machen? So einfach wie so einen kleinen, so ich kann mal diese Sachen mich vielleicht selber fragen und wenn ich irgendwo sehe, oh ja, dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich was mache, dass ich in Aktion trete und mir jemanden suche.
Na, letztendlich sind ja Emotionen, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr wichtig. Aber wenn meine Emotionen, sprich, sind ja Anteile, die da getriggert sind, halt mein Leben übernehmen und ich nicht das Gefühl habe, die Erwachsene ist die Chefin, also jetzt, ne? Sondern der Chef ist jetzt irgendwie jemand anders da in meinem System und ich komme damit, ich kann das irgendwie nicht handeln, dann könnte das schon mal wert sein, zu gucken, wer ist denn da in meinem System, der da übernimmt. Ne? Und wir haben, also mein Mann und ich, also mein Mann, der ist Wildnispädagoge und auch Coach. Wir haben auch ein Seminar dazu zusammengebastelt, was wir schon seit 4 Jahren, glaube ich, jetzt in Folge immer mal wieder geben, wo sozusagen es um die Spiegelgesetze geht, ja, nicht um schwerste traumatisierte Menschen, die gerade völlig instabil sind, für die ist jetzt das Seminar nicht. Aber wenn man sagt, hey, ich ärgere mich immer über meinen Nachbarn und jetzt bin ich schon umgezogen und habe genau denselben Nachbarn wieder, der ist wieder so laut. Und ja, also da kann ich ja hinziehen, wo ich will. Die sind ja immer laut, die Nachbarn. Ja, nicht alle Nachbarn sind laut. Ich habe ja auch keine lauten Nachbarn, sondern dann ist es mein Thema. Ich ziehe Situationen und Themen in mein Leben an, die mein Thema sind, ja. Und so kam, also das wäre zum Beispiel, das wäre jetzt Seminarinhalt, ja, dass man sagt, aha, okay, oder mich triggert immer mein Mann, weil der lässt immer die Socken so liegen und was weiß ich, ja. Oder der will sich nicht so weiterentwickeln wie ich, ja, das triggert mich oder so. Oder auch alles, also man kann alles nehmen, selbst die Regierung, die nervt mich oder mein Chef alles. Also man kann vom kleinen inneren Familiensystem bis hin zum großen, ist egal was, man kann immer seine eigenen Spielwerke kennen. Man kommt zu seinem eigenen System und in diesem Seminar ist es sehr spannend, dass auch Klienten, wo ich dann immer so dachte, die kennen das ja eigentlich schon, die haben ja schon so gearbeitet, die sind trotzdem zum Seminar gekommen und in der Gruppe, und weil man es ja dann doch nicht eine Stunde macht und wieder losgeht nach der Sitzung, sondern man ein ganzes Wochenende in die Spiegel eintaucht und mit den Anteilen auch gleich wieder arbeitet, auch mit den Ahnen arbeitet, ja, also wir arbeiten dann auch mit den Ahnen und da fließt auch ein bisschen Aufstellung mit rein und so weiter, da passiert auch nochmal etwas mehr, einfach weil es mal intensiver ist und man dran bleibt. Der Klient, also sonst arbeite ich ja immer mit den Klienten und frage sehr viel, wir arbeiten das zusammen und da geht es eben darum, dass die Seminarteilnehmer untereinander miteinander arbeiten und dann, wo ich denke, ja, das kennen die alle schon, das nochmal auf einer anderen Ebene ist. Und da kommt es nochmal auf einer anderen Ebene an und die kommen nochmal ein Stück weiter. Ja, das ist auch sehr spannend.
Habt ihr da eins
geplant? Ich wollte jetzt noch.
Ah. Wie bitte?
Ist da jetzt in nächster Zeit eins geplant?
Ja, also das letzte erstmal für wissen nicht wie lange, ist jetzt an dem Wochenende, oh Gott, jetzt weiß ich das Datum nicht, übernächstes Wochenende, 18. 19. Oktober, ist es so? Ich habe jetzt keinen Kalender.
Der 18. oder 19. Oktober war schon.
November. Was haben wir da für ein Datum?
Nee, das ist kein Wochenende. 18., 19.
9.10. Nee. Ist ein November-Wochenende.
Nee, das nicht.
Und dann muss es ja 16, 17 sein.
Genau, dann ist es das. Gut, das. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Ich bin irgendwie noch in dieser Zeitwelt angekommen. Ja, das.
Jetzt noch die Frage: Stell dir vor, Petulia, du würdest jetzt nicht im Großraum Berlin wohnen. Wärst nicht du und würdest jetzt feststellen durch den Podcast, okay, irgendwie möchte ich mal wohin gehen, ich habe da scheinbar ein Thema. Wie würdest du den richtigen Coach, / Therapeuten für dich finden? Also auf was würdest du achten und wie würdest du da vorgehen, um für dich jemanden zu finden, weil du halt gerade nicht im Großraum Berlin wohnst und nicht zu Petulia gehen kannst? Aber es halt live vor Ort machen möchtest und nicht online.
Ja, also erstmal würde ich meine Autorität natürlich befragen, ne? Also ich würde vielleicht mal durchs Internet forschen, wer wie arbeitet, ja. Also unsere Ausbildung heißt ja ressourcenorientierte Traumatherapie, ja. So, das ist wirklich 3-jährige Ausbildung gewesen, das ist halt keine Methodikausbildung. Und da gibt es schon einige Therapeuten, die auch so arbeiten. Kassentherapeuten eher nicht. Ist meine Feststellung, sie sind wirklich eher auf Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse und so weiter. Aber es gibt Menschen, die so ausgebildet sind mit Schwerpunkt Dissoziation, definitiv. Ich habe auch eine Kollegin im Raum Hannover zum Beispiel, die auch Hypnoseausbildung hat und auf sämtliche andere Ausbildung, so ein bisschen wie du, Stefan, ja, und aber auch Teilearbeit macht. Ja, ich denke, wenn man durchs Internet forscht, wird man schon auf den einen oder anderen stoßen, wo man jetzt einfach auch in Resonanz geht. Also, ne, also die mit der emotionalen Welle sollten ihre emotionale Welle da laufen lassen und oder das Bauchgefühl oder das Fragen. Es ist ja nicht so einfach. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, weil ich kenne ja auch nicht alle. Mhm. Ja, aber
ich glaube, das sind ja schon mal gute Tipps. Ne? Also erstmal einfach, ich denke auch, das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, Kontakt aufnehmen und vielleicht auch mal so ein unverbindliches Gespräch, um zu gucken, stimmt die Chemie und so, also irgendwie da mal schauen, denn es ist ja eine Arbeit, das hast du ja anklingen lassen, die eben nicht nur 2 Minuten dauert, sondern wo es ja auch Vertrauen braucht und dass man sich da auch in gewisser Weise wohlfühlt und angenommen und Empathie da ist und so weiter, also dass man sich da einfach den oder die Richtige sucht. Sehr cool. Gibt's am Schluss noch irgendetwas? Ich meine, wir könnten natürlich noch stundenlang sprechen, aber wo du sagst, das haben wir jetzt noch vergessen zu fragen, das wäre aber noch wichtig in dem Zusammenhang. Petula sprachlos.
Also wie du sagst, man kann da sehr, sehr viel sprechen. Also was vielleicht wichtig ist, um wieder heil zu werden, im Sinne von alle Anteile sind integriert, das ist halt eine Prozessarbeit. Und viele wollen immer die eine Lösung haben und hopsen halt von einem Therapeuten zum nächsten. Und der soll dann die eine Lösung haben. Aber die gibt's meistens nicht, ne? Sondern es wird halt immer wieder ein Schritt sein. Und manchmal braucht man wirklich mehrere Menschen, die einem Impulse geben oder vielleicht verschiedene Verfahren. Manchmal auch nicht. Aber nicht die Erwartung zu haben, so jetzt macht einer Schnips und jetzt ist mein Leben ganz anders, sondern bereit zu sein, selber etwas dafür zu tun. Das ist eben so wichtig. Und wenn ich mich nicht verändere, also nicht immer das Gleiche tue, jeden Tag und erwarte, es kommt ein anderes Ergebnis hinten bei raus, das wird nicht funktionieren. Und schon gar nicht, wenn dann irgendjemand von außen Schnips macht und dann mache ich immer noch das Gleiche und da war der Therapeut wieder scheiße. Sag ich jetzt mal so, ja. Also so Therapeuten-Hopping oder Coach-Hopping, davon halte ich nicht so viel. Obwohl ich auch gut finde, wenn man verschiedene Dinge in einem gewissen Zeitabstand, dass sich etwas integriert, ich etwas umsetze und so weiter, keinen Sinn machen. Aber im Sinne von Weiterentwicklung und nicht diese eine Lösung.
Sehr gut. Wir werden alles verlinken. Das heißt, sag nochmal, für die Menschen, die so akustisch vor allen Dingen unterwegs sind, wie findet man dich? Was ist so deine Webseite oder wo bist du so zu finden? Und das werden wir dann alles in die Shownotes packen.
Genau. Also ich habe ja eine Praxisseite, ja, petjula.flor@googlemail. Nee, das ist ja meine Google-Mail-Adresse. Internet. Also Petjula Flor Reichung Psychotherapie und dann ploppt da schon meine Internetseite auf. Und genau, da findet man dann. Also Seminar werde ich nochmal reinstellen. Ich warte es meistens auf andere Wege.
Aber ansonsten kann man dich auch einfach anschreiben und fragen, hier, Petjula, wann ist denn das nächste Mal? Ich möchte dabei sein. Ist ja kein Problem.
Genau. Naja, ich werde es gleich mal auf die Internetseite rauf. Also das wird ja wahrscheinlich ein bisschen später ausgestrahlt. Das ist dann drauf, das Seminar und dann. Genau.
Dann vielen lieben Dank. Ich habe wieder viel gelernt, hat viel Spaß gemacht. Das heißt also, wenn du jetzt das selber toll fandest oder wenn du jemanden kennst, der dem das irgendwie helfen könnte, weil du merkst, irgendwie deine Familie oder das Kind oder die Mutter oder wie auch immer, da könnte ein Thema sein, verweis gerne auf diesen Podcast, auf dieses Video, wenn du es bei YouTube siehst. Wir freuen uns, abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast auf YouTube, bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Sagen immer die anderen Podcaster so schön. Ich höre ja so viel Podcast. Und wir freuen uns natürlich über tolle Bewertungen und über irgendwelche Fotos auf Insta, wie auch immer. Tausend Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, fröhliche Grüße und wir hören und sehen uns. Tschüss.
Danke euch.
Bitte. Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.